Ja, meine Lieben, also heute noch ein bisschen zum Gralsthema, bevor wir dann, denke ich, nächste Woche endlich zu Kain und Abel uns herantasten werden. Ein bisschen die Hintergründe, eben weil diese ganze Gralsgeschichte jetzt also weniger direkt zur Gralsimagination, aber was sich daran anschließt, also diese Umbruchszeit auch, als die Gralserzählung niedergeschrieben wird, sind wir ja mittendrin im Anbruch oder in der Morgenröte des kommenden Bewusstseinsseelenzeitalters, kann man sagen. Und das bedeutet, dass da eine sehr starke Änderung im Menschenwesen überhaupt stattfindet, also namentlich bis ins Physiologische hinein. Also Steiner beschreibt das, wie eigentlich der Übergang ist sozusagen von der Dominanz des Nierensystems zum Lebersystem. Und das ist was Wesentliches, weil das Nierensystem hängt sehr stark mit dem Astralischen zusammen, also mit dem Astralleib. Also Steiner schildert, wie das eigentlich sogar das Organ ist, das die astralischen Kräfte in den Organismus strahlt. Es geht also von den Nieren aus, eben was alles damit zusammenhängt.
Der Venus zugeordnet,
Sexualität zugeordnet letztlich, also diese ganzen Dinge. Und das bewirkt einen Bewusstseinszustand, der halt nicht der vollwache Zustand ist. Also bis dahin geht eigentlich noch dieser bis zu einem gewissen Grad dumpfe Zustand, in dem Hellsichtigkeit durchaus möglich ist, aber in dem noch nicht das wache intellektuelle Denken voll erwacht ist. Und man muss denken, in der Zeit eigentlich nach dem, wo die Gralserzählung entsteht, also so die erste von Chrétien de Troyes 1190 herum, kurz danach.
So spät.
Dort spielt sie sozusagen. Also, aber niedergeschrieben wird sie um die Zeit. Und diese Änderung im Menschenwesen, die zieht sich natürlich, man kann schon sagen, in der Zeit um 800 beginnend bis dorthin. Und da hat sie schon einen gewissen Reifezustand, also er sich erarbeitet, dass man es auch niederschreiben konnte. Weil das Ganze geht so, fängt so an, so etwa seit Karls des Großen, Krönung Karls des Großen war genau 800. Also da fängt das schon an. Das ist ja auch insofern eine sehr interessante Zeit, weil da beginnt die kosmische Intelligenz, die also von Michael verwaltet ist, sozusagen auf die Erde herunterzusinken. Also es beginnt jetzt erst das Eigendenken der Menschen, kann man sagen. Also die kosmische Intelligenz wird menschliche Intelligenz, die nicht mehr jetzt einfach inspiriert ist, sondern auf der eigenen Denktätigkeit des Menschen beruht. Fängt aber da um 800 an erst. Also das ist noch ganz vage. Ich meine, einer der ersten, aber noch sehr platonisch, das von der Denkform, das heißt also noch sehr imaginativ, da ist ein man könnte sagen, eine Übergangsphase, weil das platonische Denken, zumindest im alten Sinne, ist der Übergang vom alten Hellsehen zu einem bereits intellektuelleren Denken, einer Logik, die dann eben von Aristoteles einmal vorausgenommen wurde, aber die zum damaligen Zeitpunkt eben noch nicht so ganz in der Verfügung des einzelnen individuellen Ich drinnen liegt. Und ein wesentlicher Schritt ist eben im 8., 9. Jahrhundert, als diese kosmische Intelligenz heruntersinkt. Und spielt im Übrigen in den ganzen Geschichten Karl der Große eine gewisse Rolle, weil zum Beispiel gibt es ja die Sage von Flor und Blanche Flor, die irgendwas mit den Großeltern von Karl dem Großen zu tun haben. Aber es kommt Blanche Flor auch in der Gralserzählung von Chrétien de Troyes vor. Da heißt nämlich die spätere Gattin des Parsifal auch Blanche Flor oder Blanche Flor, wie auch immer. Also eigentlich die weiße Blüte im Grunde. Und die steht für einen Seelenzustand, bei dem das Ich im Grunde noch ganz draußen ist, also wo ich eigentlich noch das kosmische Bewusstsein habe, also wo das Ich noch ganz eingetaucht ist in die kosmische Intelligenz, die eben ursprünglich von Michael verwaltet ist, die aber jetzt ab dem 8., 9. Jahrhundert auf die Erde heruntersinkt. Und das ist gerade der Übergang, Flora ist nämlich die rote Blume sozusagen, also die rote Rose, wenn man so will. Das ist genau der Übergang für den, wo die Ich-Kraft eben sich wirklich jetzt inkarniert auf Erden ganz. Und das Eigendenken da ist, da würde man sofort, wenn wir schon vorblicken auf Kain und Abel, das hängt mit den beiden Strömungen zusammen. Also die Kain-Strömung hängt mit dem zusammen, das jetzt herunterbringt und der das verinnerlicht. Die Abel-Strömung ist also dieses, wo es noch draußen ist. Und also in der Zeit vom 8., 9. Jahrhundert bis zu Beginn des Bewusstseins-Seelenzeitalters, also 14, 13 etwa, das ist der Übergang eben auch von dem Nierenbewusstsein, wenn man so will, zum Leberbewusstsein. Und die Leber ist ein sehr interessantes Organ, weil sie erstens einmal ausgesprochen wichtig ist auch für den Wärmehaushalt des Organismus. Also die Leber ist, wenn sie schon nicht das wärmste Organ überhaupt ist, das ist also immer wieder ein bisschen strittig, wie warm die Leber wirklich ist. Gibt es also verschiedenste Meinungen.
Muss man exakt feststellen können.
Naja, das ist nicht so leicht im tätigen Zustand und mit allen Bereichen der Leber. Also, aber sie geht normalerweise bis an die 40 Grad heran. Also das heißt, sie ist über dem Körperdurchschnitt. Also die Bluttemperatur in der Leber. Und hängt auch damit zusammen, dass sie immer ein sehr, sehr starkes Stoffwechselorgan ist. Also das Stoffwechselorgan eigentlich schlechthin. Also dort finden die ganzen Umsetzungen statt und sie ist also eindeutig das weiseste Organ, das wir besitzen. Also ich habe euch das eh schon oft gesagt, das Gehirn haben wir deswegen zum Denken, weil es so ziemlich das blödeste Organ ist. Also das packen wir mit unserem Bewusstsein gerade noch. Wenn wir mit der Leber denken müssten, das würde unser Bewusstsein sprengen. Weil im Vergleich zu dem, was uns das Gehirn an Bewusstseinsfülle übermittelt in Form von Gedanken, wäre das ein unendliches geradezu. Also das heißt, wir würden so starke Bilder erleben, dass das unser Bewusstsein nicht aushalten würde. Und das heißt, wir würden unendliche Schmerzen erleben, weil Schmerz entsteht immer dort, wo das Bewusstsein den Bewusstseinsinhalt nicht bewältigen kann. Im Grunde dort entsteht Schmerz. Und daher sind wir Gott sei Dank für die inneren Organe relativ unbewusst normalerweise. Und erst dann, wenn es ganz kritisch wird, taucht ein bisschen Bewusstsein auf, aber dann tut es eben weh. Aber bei der Leber ist das niemals der Fall. Also die Leber ist auch überhaupt nicht von Nerven durchzogen. Daher kann die Leber selbst auch niemals ins Bewusstsein kommen. Das, also außer natürlich, man hat einen durch die Einweihung, durch den geistigen Schulungsweg eine andere Bewusstseinsform entwickelt, die auch dort eintauchen kann und nicht auf das Werkzeug des Nervensystems angewiesen ist. Aber mit unserem normalen Tagesbewusstsein kommen wir dort nicht heran. Und das heißt, die Leber kann nicht Schmerzen erzeugen. Ja, genau. Das gibt also in der Regel, wenn die Leber krank ist zum Beispiel, dann entstehen Entzündungen rundherum und die können sehr schmerzhaft sein. Aber die Leber selber nicht. Und dabei ist die Leber also ein unheimliches Wahrnehmungsorgan auch innerhalb des Organismus. Also die ganz wesentlich ist dafür, mitzubekommen, was da in dem ganzen Organismus los ist. Und sie ist auf diese Art, eben auch, weil sie ein starkes Wärmeorgan ist, ein unheimlich starkes Ich-Organ. Also an manchen Stellen schreibt Steiner, es ist das Ich-Organ schlechthin. Ich meine, es gibt andere auch, Herz hat auch was damit zu tun natürlich.
Und der Leber ist Leben. Ja.
Richtig.
Und dann der Volksmund, was ist da über die Leber gelaufen?
Ja, ja, absolut. Absolut. Und ja, 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 absolut. Absolut. Und Leber hängt auch mit Gedanken zusammen, die eben mit der Stimmung auch was zu tun haben. Also mit gefühlsgestützten Gedanken hängt die sehr, sehr stark zusammen. Und während Herz zum Beispiel hängt mit den Gewissensbissen zusammen, also das heißt dort, wo es eine sehr starke moralische Qualität hat, oder die Lunge hängt zusammen mit den sehr abstrakten Gedanken. Ganz interessant. Also die Lunge, das Atmungssystem überhaupt, hängt mehr mit den abstrakten Gedanken zusammen, also vor allem für die Gedächtnisfähigkeit. Weil, man kann sagen, die Organoberfläche dient als Spiegelungsorgan, nämlich für die Erinnerung. Die spiegelt es dann natürlich hinauf bis ins Gehirn und dort steht es, aber sehr wesentlich an der Gedächtnisbildung ist daher der ganze Organismus beteiligt. Dinge, die also in der äußeren Forschung noch kaum bekannt sind. Also das werden sie auch mal darauf kommen, aber es ist heute noch immer sehr stark die Ansicht, dass das Gehirn, also auch der Gedächtnisspeicher überhaupt ist, und er ist nicht einmal das wirkliche Abbauorgan dafür. Das ist nur das Letzte, das es bündelt, damit es uns zu Bewusstsein kommt. Aber ohne die Tätigkeit der Organe würde das nicht funktionieren. Also das sind die Organoberflächen, die Spiegelung, so wie eben für das rein Gedankliche, das, was dann das Letzte ist, durch das es uns zum Bewusstsein kommt, da ist es eben die Großhirnrinde, also die Oberfläche des Gehirns. Aber genauso und sogar viel stärker wirken die anderen inneren Organe.
Da müssten wir eigentlich durchs Atmen die Gedächtnisleistung.
Ja, ja, hat einen Einfluss darauf, absolut. Daher zum Beispiel, wenn wir Text lernen, wenn man den Text spricht und dadurch atmet, bleibt er anders haften, als wenn ich nur in Gedanken, also nur stumm lesend und memoriere halt sozusagen. Wenn ich ihn spreche, noch besser, wenn ich herumspaziere dabei, dann sitzt er. Dann sitzt er nämlich wirklich dort unten und die unteren Organe sind sozusagen trainiert dafür, wirklich das hochzuspiegeln. Und von da kommen sie richtig. Weil natürlich, es ist schon auch so, dass ein gewissen Teil auch das Gehirn beiträgt, um das direkt abzurufen, aber das ist der Schwächste. Das ist der Allerschwächste. Also selbst sogar für die abstrakten Gedanken erreicht das Gehirn allein kaum aus. Also da ist schon eine wesentliche Unterstützung die Lungen, die Atmung. Das spielt eine wesentliche Rolle. Und wenn die Atmung nicht gut funktioniert, ist die Gedächtnisleistung auch für die abstrakten Gedanken beeinträchtigt. Wenn man einmal beobachten, also selbst auch beim Text, wenn du die Panik hast, der wird nicht kommen, dann kommt er auch nicht. Wenn du also das vor lauter Lampenfieber und Ding und was werde ich sagen, dann ist das der beste Weg, dass es blockiert. Weil das schwiegt sich sofort über die Atmung aus und die macht zu, die spiegelt nichts mehr, die ist dann mit sich selbst beschäftigt. Und nur von oben ist es fast nicht abrufbar. Also weil das oben fängt schon an, dann sehr, sehr frei zu kombinieren. Also weil die Organe spiegeln schon ein relativ getreues Bild wieder. Also das Gedächtnis sitzt ja im Ätherleib, also in den Ätherkräften. Das sind auch die Kräfte, die mit dem Heiligen Gral zu tun haben. Also die belebend, erneuernd wirken. Und da habe ich im Grunde ja die Erinnerung in einer ganz anderen Form drinnen, als wir sie im Gedächtnis normalerweise abrufen, nämlich ganz konkret und in allen Details. Und es gibt einzelne Menschen, die ein fast fotografisches Gedächtnis haben, da hängt es damit zusammen, dass also von den unteren Organen sehr direkt was durchgeht. Was nicht unbedingt sehr, sehr, sehr gut oder sehr förderlich ist, weil das also eine unheimliche Belastung dann für sich Bewusstsein ist, mit dem das nicht fertig wird. Weil das ist unser Ich-Bewusstsein schiebt sich gerade so irgendwo dazwischen, dass es nicht überflutet wird von dem und nicht immer gefesselt wird sozusagen an seine eigene Erinnerung. Also das Ich braucht einerseits die Erinnerung, aber es braucht auch die Freiheit, nach vorne blicken zu können. Und es gibt Menschen, die sogar ein eidetisches Gedächtnis haben, also wo wirklich die konkreten Bilder von dem, was in der Vergangenheit war, die bringen es nicht aus dem Kopf raus. Die sind einfach immer da. Und das, da kannst du fast nicht leben damit. Wenn dich in aller Konkretheit die Vergangenheit ununterbrochen bedrückt und belastet. Also das, da kann sich dann das Ich eigentlich, wird fast rausgeworfen dabei. Weil das ist ein Zustand, wie wir ihn erleben, in einer gewissen Weise nach dem Tod, wenn wir das Lebenspanorama erleben. Nicht? Weil da sehen wir wirklich alle Einzelheiten. Allerdings aus einer etwas anderen Perspektive, als wir es hier sinnlich erleben, aber trotzdem, da geht nichts verloren. Und wenn das ungesunderweise während des Lebens auftritt, ist das eine Riesenbelastung. Also das eidetische Gedächtnis ist die Steigerung davon. Das ist also eine schwere Krankheit eigentlich, also mit der man kaum gut leben kann. Aber selbst ein fotografisches Gedächtnis, annähernd fotografisches Gedächtnis, das also gedankenmäßiger dann ist. Also es ist abstrakter etwas, aber doch an alle Details. Also zum Beispiel Menschen, die ein fotografisches Gedächtnis haben, haben das, was man manchmal ja wünschen denn, dann denkt man, schaut einmal hin. Man muss ihn nicht einmal lesen, nämlich den Text, sondern er fotografiert wirklich praktisch das Bild der Schrift und er erinnert sich daran, indem er es innerlich abliest. Aber da ist eben dann das Ich aber nicht dabei. Das ist das Problem. Weil also unsere Gedächtnisfunktion, die wir normalerweise haben, lebt eben gerade dadurch, dass das Ich das heraufholt, selbstständig verarbeitet. Das ist eigentlich immer ein Verarbeitungsprozess. Wir holen ja in Wahrheit nicht ein aufgespeichertes Bild herauf, sondern wir produzieren es neu. Und da ist das Ich einbezogen. Und beim fotografischen Gedächtnis ist es auch ein Neuproduzieren, weil das Bild als solches wird nirgendwo gespeichert. Das ist in den Ätherkräften nicht wie bei einem Video oder so da, sondern es ist in Form ätherischer Kräfte da, die fähig sind, das Bild wieder zu produzieren. Und wenn das Ich dazwischen ist, schafft es natürlich in der Regel nicht, das Bild so ganz getreu zu reproduzieren, aber gerade darin liegt das Wesentliche fürs Ich, dass es sozusagen verarbeitet im Grunde den Eindruck von damals. Und das hat fürs Ich, für die menschliche Entwicklung gar keinen Wert, dass ich jetzt wie ein Video das wieder ausspucken kann. Das hat für uns keinen Wert für die Entwicklung des Ich, sondern Wert hat eigentlich, dass ich das verarbeite und was Neues daraus mache in gewisser Weise. Also man kann sagen, das Gedächtnis haben wir eigentlich bis zu einem gewissen Grad als Werkzeug für unsere Ich-Entwicklung. Und es dient nicht primär darüber, dass wir einfach das Vergangene aufspeichern. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Es dient also dazu, dass wir das, was wir erlebt haben, verarbeiten und in etwas Neues verwandeln und dadurch eigentlich am Ätherleib arbeiten. Also das ist das Wesentliche. Und also bei den Menschen, die ein solches fotografisches Gedächtnis haben, da schlägt zu sehr unvermittelt etwas von den Organoberflächen durch bis nach oben, ohne dass es vorher ein bisschen abgebremst und abgedämpft wird und das Ich hat einfach dann keine Chance, damit umzugehen, einzugreifen. Also das heißt, wünscht man es lieber nicht, dass wir das hätten. Das ist schon besser, wir müssen uns mühen, dass wir einen Text lernen und behalten und halbwegs getreu behalten, nicht zum Fantasieren anfangen, weil eben durch diese Verarbeitungsfunktion das Ich will es eigentlich verwandeln und verändern im Grunde. Also das da muss man immer, das ist ein Ringen jetzt.
Ja, auch die Kreativität.
Hm? Ja, sicher. Sicher, sicher, sicher.
Beim Neuschöpfen.
Und der Punkt ist, also wenn man gerade beim Text lernen sozusagen sehen, weil uns das ein bisschen nahe liegt, das Beispiel,
dann geht es gerade darum, den Text einerseits völlig neu zu schaffen und trotzdem ihn möglichst getreu wiederzugeben vom Wortlaut. Und trotzdem, aber der Wortlaut allein ist es ja nicht, es ist ja mehr. Es ist ja viel mehr, was dahinter steckt. Das ist nur der Rahmen sozusagen. Und über diesen Rahmen hinaus, das sehr wohl jedes Mal, wenn ich es heraufhole, neu zu gestalten und den Text nicht jedes Mal wie ein Tonbandel eben abspulen zu lassen, sondern ihn eigentlich immer wieder neu, gerade mit Hilfe der Ätherkräfte, die sind ja für die künstlerische Betätigung ganz wesentlich, trotzdem neu zu gestalten, aber innerhalb eines gegebenen Rahmens. Das ist zum Beispiel was unheimlich stark mit den Gralskräften in Wahrheit schon zusammenhängt. Also gerade jede künstlerische Betätigung hängt mit diesen Kräften sehr, sehr stark zusammen, wirkt gesundend auch in Wahrheit. Ich meine, es muss halt dann wirklich Kunst sein, die aus dem Ätherischen kommt und nicht der Gespinst, das von oben kommt, von der reinen Verstandestätigkeit, was es heute oft auch ist. Indem man sagt, ich lasse mir halt was Neues einfallen. Also so hat noch nie einer ein Bild gemalt, dass er dort einen schwarzen Fleck macht und da einen blauen Batzen. Also mache ich das jetzt. Aber ohne, dass ein wirkliches gestalterisches Erlebnis dabei ist. Sondern es ist einfach eine neue Kombination halt. Das ist dann der Herr Ahriman, der versucht, künstlerisch tätig zu sein. Und das geht eigentlich eher schief. Aber heute haben wir als vielfach arimanisierte Kunst auch. Also wir haben selten das Gleichgewicht zwischen dem Luziferischen und dem Arimanischen. Und das Luziferische wäre ja eigentlich etwas, was nach der Schönheit strebt. Und also heute wird sehr stark mit dem Ariman gegen Luzifer gekämpft, ohne dass aber das Gleichgewicht gefunden wird. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch Künstler gibt, aber eine große Mehrheit leidet genau unter dem Problem. Muss man jetzt gar nicht nur negativ oder so sehen, das ist eben genau die Auseinandersetzung, durch die wir durch müssen. Also das ist, wir erleben das heute gerade in der Kunst, also dass diese Auseinandersetzung mit dem Hässlichen auch, und das ist gerade das Arimanische, dass die wichtig ist. Das heißt, es geht heute im Ringen darum, Kunst eben gerade im Gleichgewicht der luziferisch-arimanischen Kräfte zu gestalten. Und da ist aber jetzt das Ich, sprich das Christliche, drinnen, dass dieses Gleichgewicht sucht. Die alte Kunst war sehr, sehr viel stärker aus dem rein luziferischen gestaltet. Und von dem her im Grunde immer lichtvoll, schön, mit einem Gipfelpunkt im Grunde in der griechischen Kultur, kann man sagen, durchaus. Ja, mit der Renaissance kommt schon was Neues rein, in Wahrheit. Da ist schon ein bisschen das Arimanische drin. Es ist noch nicht so, dass es die Hässlichkeit wirklich bringt, aber es bringt schon eine gewisse Verfestigung. Selbst wenn man sich anschaut, die Gestalten von Michelangelo oder dergleichen und vergleicht mit den griechischen Statuen, ist das was viel Irdischeres, was viel Materielleres eigentlich. Die griechischen Statuen sind keine physischen Leiber, das sind Ätherleiber. Und die Gestalten des Michelangelo, auch selbst wenn es Gott ist, der im Himmel schwebt, ist ein physischer Körper. Der ist wuchtig, ja, der ist wuchtig, der ist massiv, das ist Masse. Das ist also was Neues, aber da kommt schon das arimanische Element hinein im Grunde. Und also das, was der Schwere unterliegt, der Finsternis dann letztlich auch unterliegt, und dann die ganze Helldunkelmalerei ist, was weiß ich, Caravaggio oder wo, es ist, sind ja tolle Stimmungen, aber da hat man total die Auseinandersetzung Licht und Dunkel. Also da spürt man das und der versucht dem aber die Schönheit noch abzuringen. Aber je weiter es dann geht, desto mehr gewinnt einmal das Hässliche Überhand. Aber muss es auch sein, kommt zu unserem Thema ja irgendwo dazu, dass man sich eben den dunklen Kräften erstellt und denen einmal ins Angesicht schaut. Also auch in der Kunst. Das ist, man muss ihn ja wieder rausfinden aus dem Ganzen. Also der Abstieg in die Hölle passiert schon sehr,
vielfach, aber ob der Aufstieg dann wieder gelingt, das ist die nächste Frage. Also da müssen wir diese Qualskräfte eigentlich mitnehmen. Also mit denen im Grunde durch die Hölle zu gehen. Das ist das Qualsthema in Wahrheit auch, und das ist das Osterthema. Zum Ostern gehört der Abstieg in die Hölle eben einfach dazu. Und daher gehört es zur Qualsgeschichte genauso dazu, auch wenn es dort nicht so direkt ausgesprochen wird. Aber es steckt irgendwo dahinter. Und es ist ganz stark deutlich, dass das so gegen Ende des Mittelalters auch schon ein Thema wird. Eben denkt Göttliche Komödie oder die Zeitvernichtung des Templerordens, was zeitlich praktisch zusammenfällt. Etwa der Schwarze Freitag, wo die Templer verraten wurden, war 13.7, also der 13. Oktober, der Schwarze Freitag. Und in demselben Jahr vermutlich hat Dante begonnen, seine Göttliche Komödie zu schreiben. Genau kann man es natürlich nicht datieren, aber es dürfte um diese Zeit gewesen sein, also 1307. Und da gewinnt es das Übergewicht jetzt schon langsam eben dieses Leberbewusstsein. Also wo das viel stärker jetzt vom Ich getragen ist, im Vergleich zu dem vorherrschenden Nierenbewusstsein. Also Übergang vom Astralischen wirklich zum Ich. Und das spiegelt sich in der Qualsgeschichte eben wieder in den drei, wie soll man sagen, Einweihungsschritten, die auch der Parsifal durchmacht oder jeder, der diesen Einweihungsweg durchmacht. Also der Schritt von der Dummheit über den Zweifel zur Selde. Also von der Dumpfheit über den Zweifel zur Seligkeit, wobei mit Seligkeit gemeint ist, also dass jetzt wirklich das bewusste Erleben des Geistigen da ist, und zwar wo das Ich-Bewusstsein dabei ist, wo es nicht draußen im alten Zustand ist, nicht instinktives Hellsehen sozusagen aus der alten Zeit ist, sondern wo es ganz bewusst ist, das auch nur dann entstehen kann, wenn der Mensch gelernt hat, die Frage an die geistige Welt zu stellen. Weil wenn das Fragemotiv in der alten Zeit, also je weiter man zurückgeht, immer mehr, das ist, die geistige Welt befragt mich. Also wenn ich ins Geistige komme, stellt sie eine Frage an mich, das Sphinx-Motiv zum Beispiel, König Ödipus oder so. Also da wird immer der Mensch, der in die geistige Welt kommt, von der geistigen Welt befragt. Und er muss versuchen, die Antwort zu geben. Das bleibt bis zu einem gewissen Grad immer noch da. Wir werden immer wieder auch von der geistigen Welt befragt, aber neu kommt eben hinzu, dass wir die Frage auch stellen müssen. Und dass sich gewisse Dinge nur eröffnen, wenn ich die Frage stelle, und sie nicht aufkommt, wenn ich sie nicht stelle. Und möglich ist es aber eben erst dadurch geworden, dass wirklich diese Michaelskraft, also das heißt diese kosmische Intelligenz, sagen wir es besser so, die er verwaltet hat. Man muss das ganz genau eigentlich unterscheiden. Also Michael ist, wie Steiner immer wieder sagt, der Verwalter der kosmischen Intelligenz. Er ist nicht selber die kosmische Intelligenz, sondern er ist der Verwalter. Ich meine, in einer gewissen Weise kosmische Intelligenz, was ist sie überhaupt? Also sie besteht eigentlich aus dem Zusammenwirken aller geistigen Wesenheiten, die überhaupt im Kosmos tätig sind. Also das heißt, ihr gesetzmäßiges Zusammenwirken, das ist im Wesentlichen die kosmische Intelligenz. Und es gibt aber auch einzelne Wesenheiten, die dann ganz besonders sie widerspiegeln. Das ist interessanterweise gar nicht der Michael, sondern das ist der Uriel. Der Uriel ist eigentlich der, der die kosmische Weisheit repräsentiert. Aber er ist nicht der, der sie verwaltet. Das ist der Michael. Also der schaut, wie die eingesetzt wird sozusagen. wie die hingeht. Aber der Uriel ist sowas wie der Brennpunkt dieser kosmischen Weisheit.
Und was wir unter Bodhisattvas verstehen, ist das nicht auch ein Herunterholen dieser kosmischen
Weisheit? Ja, Bodhisattvas sind Menschen, die eine höhere geistige Wesenheit in sich tragen, die also eine Erzengelwesenheit vor allem, die bestimmte Aspekte dieser kosmischen Intelligenz herunterholen und versuchen eben jetzt der Menschheitsentwicklung namentlich einzupflanzen. Also die haben immer die Aufgabe gehabt, diese Dinge aus der kosmischen Weisheit herunterzuholen, weil der einzelne Mensch das noch nicht konnte. Und die Bodhisattvas gibt es natürlich heute noch. Und sie steigen dann irgendwann zur Buddha-Würde auf. Das heißt, was ist dann der Fall? Dann ist das der Fall, dass diese Intelligenz, die vorher durch ein höheres Wesen getragen wurde, also durch namentlich eine Erzengelwesenheit, dass die dann in den Besitz des einzelner Menschen gekommen ist. Und das heißt, dann ist es erst menschlich geworden. Und bei dem Buddha, bei dem speziellen Buddha, Gautama Buddha, der im 600 vor Christus gelebt hat, ist es ja dann so, dass er danach keine irdische Inkarnation mehr durchmacht, sondern aus der geistigen Welt heraus wirkt. Aber er hat diese Fähigkeit, die er sich erworben hat, zu seiner individuellen gemacht. Ich meine, das ist jetzt das große Paradoxon natürlich, wenn man sich den Buddhismus anschaut, wie er heute fortlebt, wenn man ihn in seiner nicht christlich verwandelten Form anschaut, dann leben nämlich die Gedanken fort, die Buddha damals zu seinen Lebzeiten ausgesprochen hat, aber nicht die weiterleben sozusagen und die mit seiner wirklichen Wesenheit verbunden sind. Also, weil er hat den ganz großen Gedanken geäußert, also dass das Ziel des Menschen eben ist, dass das Ich im Nirvana aufgeht. Also das heißt, und das wird so interpretiert heute als Auslöschung des Ich. In Wahrheit steckt dahinter, was wahrscheinlich wenig Buddhisten zugeben würden, steht dahinter, dass das Ich eigentlich erst einmal kapiert, von wo es eigentlich kommt und wo es hingehört. Das stimmt nämlich. Das Ich ist das, was aus dem Nichts, aus dem Nirvana schöpft und immer wieder dorthin zurückkehrt. Nur das ist keine Auflösung im eigentlichen Sinn, sondern je mehr es von dort herausholt und je mehr es immer wieder auch aushält, dort hineinzugehen, ohne sich zu verlieren, umso stärker wird es als Ich. Was aufgelöst wird, und in dem Sinn hat der Buddhismus natürlich wieder recht, ist das niedere Ich. Das muss man bereit sein aufzulösen, also sprich das Ego eigentlich letztlich. Das muss man. Das heißt, was der Buddhismus ganz richtig sagt, wir werden eine letzte Inkarnation auf Erden erst dann haben können, wenn wir das Ego vollkommen aufgelöst haben. Das Ego ist aber das, was mit der karmischen Schuld beladen ist, und das müssen wir lernen, im Zuge verschiedener Inkarnationen aufzulösen. Und daher müssen wir einerseits wissen, wir dürfen nicht die Illusion haben, dass uns das jetzt in dieser Inkarnation schon gelingt. Wird bei den meisten wahrscheinlich nicht der Fall sein, bei Einzelnen schon. Also bei den Buddhas, die uns vorausgegangen sind, ist das der Fall, dass sie für ihre eigene Entwicklung sich nicht mehr inkarnieren müssen. Das heißt, sie haben es wirklich geschafft, das Ego und die damit verbundenen Karma-Kräfte aufzulösen. Und das heißt, sie leben im reinen Ich in Wahrheit. Und das wäre so eine ganz wesentliche Aufgabe zu verstehen, auch für die Buddhisten, dass das die eigentliche buddhistische Lehre ist, zum wirklichen Ich zu gelangen. Und dort steckt der Christus dahinter, weil der Christus ist sozusagen das große makrokosmische Ich. Das ist also der im Großen sozusagen aus dieser Quelle schöpft und aus dieser Quelle kommt. Also das heißt, Das Interessante ist, ich glaube, ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt, dass es so Anfang des 20. Jahrhunderts war ja der Buddhismus in Europa noch nicht so wirklich stark verbreitet. Es gab schon Kenntnisse natürlich darüber, aber so wie heute, dass das an allen Ecken und Enden irgendwo auftaucht, war es ja kaum. Und es wurde aber so in den 20er Jahren wurde dann auch eine buddhistische Gesellschaft in Deutschland gegründet und so weiter. Und da war einer der Organisatoren des Ganzen oder der maßgebende Organisator war ein gewisser Herr Georg Grimm, seines Zeichens Amtsrichter in Bayern, bayerischer Amtsrichter, wie man sagt, der mildeste Richter von ganz Bayern auf jeden Fall. Und dieser Georg Grimm schreibt interessanterweise genau das. Ist angefeindet worden dann von vielen Indologen und so. Das ist ein Blödsinn, was er schreibt. Die Buddhisten lehren alle die Auflösung des Ich. Und er schreibt genau das. Das Ich geht ins Nirvana, weil dort seine wahre Heimat ist. Und von dort kommt es auch. Das heißt, das Ich wird gerade dadurch bestätigt. Und was aufgelöst wird, ist eben das Ego. Und da sieht man also, ein wirklich im abendländischen Sinn fortgedachten Buddhismus, abendländisch in dem Sinn, dass da der Christusimpuls mit drinnen ist. Ist natürlich heute nicht sehr, sehr bewusst wahrscheinlich den vielen buddhistischen Vereinigungen oder so, die es gibt. Aber bitte, ich kann das nicht beurteilen im Detail. Aber das wäre auf jeden Fall wichtig, also diesen Ich-Impuls zu verstehen, um den es eigentlich geht. Und an dem wirkt natürlich der damalige Buddha von 600 vor Christus heute ganz intensiv mit. Also auch wenn er sich nicht mehr inkarniert auf Erden, weil er das für seine Aufgabe nicht braucht, aber ihr wisst es ja wahrscheinlich, dass er zusammenhängt mit der Verwandlung der Mars-Sphäre. Und eben einerseits diese kriegerische Seite hat und die, auch wenn sie in alter Form weiterwirken würde, also einfach gewaltige Zerstörungskräfte bedeuten würden für die Menschheitsentwicklung, für die Erdentwicklung überhaupt. Und die gerade diese Durchichung sozusagen brauchen und dann also ganz starke positive Willenskräfte werden können. Die Tatkraft brauchen wir. Aber wir brauchen die verwandelten Marskräfte für die Zukunft. Und das ist etwas, was nur in der Marssphäre selber verändert werden kann, was wir hier auf Erden direkt nicht verändern können. Dazu brauchen wir also jemanden, der das dort tut. Und das ist überhaupt der Punkt, dass Bodhisattvas, die dann zum Buddha geworden sind, dass davon ein Teil zumindest die Aufgabe haben, dann in der geistigen Welt oder von der geistigen Welt aus, sprich also auch von den einzelnen Planetensphären aus, von dort zu wirken. Und andere große Eingeweihte, die auch diesen Zustand erreicht haben, dass sie für sich keine Verkörperung mehr brauchen, also das heißt, die mit ihrem Ich wirklich bewusst den Nirvana-Zustand erreicht haben, dass die sich sehr wohl, aber freiwillig inkarnieren auf Erden, weil gewisse andere Aufgaben nur in der Verkörperung möglich sind. Also Meister Jesus zum Beispiel, sprich der frühere Zarathustra, das ist eine Wesenheit, eine Individualität, die sich in jedem Jahrhundert verkörpert, wo also ganz kurze Zeiträume nur zwischen den Inkarnationen liegen, die nicht viel über 10 Jahre hinausgehen. Also das ist ganz, ganz knapp. Ist aber auch klar, dass das möglich ist, auch nur deswegen, weil der Entwicklungsgrad der Geistige so hoch ist, dass der also da erstens einmal durch kein Kamaloka durchgehen muss in Wahrheit, weil wenn er das müsste, dann würde er nämlich in seiner vorigen Inkarnation schon wieder Karma angehäuft haben. Also das sind die so wirklich sehr vereinzelten Menschen, sehr wohl Menschen, also nicht höhere Wesenheiten, Menschen, die es schaffen, ein Erdenleben so zu leben, dass sie kein neues Karma erzeugen. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das heißt, sie versäumen keine Aufgabe, die auf sie zukommt,
Und sie schaffen es, sie so zu bewältigen, dass dadurch also kein karmischer Rest zurückbleibt. Selbst dann, wenn sie vielleicht etwas tun müssen, was scheinbar Schmerzen hier erzeugt oder sonst irgendwas in seinen Auswirkungen. Da muss man sich bewusst sein, weil der sagt nicht, ja, ihr seid alle gut und lieb und na, dann wird das ja keine Aufgabe da erfüllen können. Also sozusagen, ich lasse euch eh alle und ich mische mich nicht ein, dann erzeuge ich kein Karma, beziehungsweise würde gerade dadurch eins erzeugen, weil ich versäume, meine Kräfte einzusetzen. Also das ist die Kunst, die eigenen Kräfte dann so einzusetzen, sehr wohl die Entwicklung mit zu impulsieren und trotzdem das vielleicht manchen wehtut dabei, kein Karma zurücklässt. Weil man sieht, auf der anderen Seite gibt's ja auch den Fall, also gerade der Professor Capesius mit seiner Entscheidung in der ägyptischen Inkarnation die Einweihung scheitern zu lassen, die richtig ist, die absolut richtig ist, und es wäre also noch ein schlimmeres Karma, wenn er wissend sagt, gut, ich weiß, das ist alles schlecht, aber ich lasse trotzdem geschehen. Also er hat richtig gehandelt und trotzdem lädt er eine ganze Menge Karma auf sich, weil er es nicht so bewerkstelligen kann, dass die Gesellschaftsordnung, die dort ist, also innerhalb dieses Mysterientempels jetzt, dass die so in etwas Neues hinübergeleitet wird, dass das ohne Bruch passiert. Also er zerstört eigentlich bis zu einem gewissen Grad ja nicht nur diese eine Einweihungszeremonie, sondern das hat Folgen. Das hat Folgen für das ganze System dort. Und das sind Folgen, von denen sich das im Grunde nicht mehr erholt, solche Dinge. Also nicht umsonst wird das Ganze ja so irgendwie in die Zeit gesetzt, in die Zeit Echnatons irgendwo. Jetzt will ich nicht sagen, dass der Capesius der Echnaton war so direkt, da muss man sehr vorsichtig sein. Es ist das Mysteriendrama trotzdem Mysteriendrama und es ist nicht so einfach an historischen Persönlichkeiten anzuknüpfen. Das muss man sehr vorsichtig sein. Aber es hängt natürlich mit dem Karma namentlich auch der Menschen zusammen, die es damals gespielt haben. Also das spielt natürlich eine Rolle, aber es ist jedenfalls ganz deutlich in der Zeit Echnatons irgendwo und auch durch die Taten, die Echnaton gesetzt hat, hat sich etwas grundlegend geändert. Auch wenn man nachher versucht hat, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, waren die ägyptischen Einweihungen und das Ganze nicht mehr dasselbe, was sie vorher waren. Und man kann sagen, zu dem Zeitpunkt sind sie eigentlich schon längst am Ziel der Sache dann vorbeigegangen. Also das heißt, sie haben nicht mehr wirklich funktioniert. Und durch das, was durch Echnaton damals hineingekommen ist, war im Grunde das alte Einweihungssystem abserviert in Wahrheit. Muss man sehen. Das heißt, man hat es natürlich äußerlich gemacht, aber es war im Grunde wirkungslos. Es war Humbug im Grunde. Aber solche gravierenden Änderungen eben hervorzurufen, ohne Karma zu erzeugen, das ist immens schwierig. Weil es ist trotzdem auch eben zur Zeit Echnatons, es ist mit einem totalen Bruch passiert, der drinnen war, und von dem hat sich das ganze System nicht mehr erholt. Also muss man sich vorstellen, wie gewaltig die Aufgabe ist, die so ein großer Eingeweihter wie ein Meister Jesus hat, dass er das so vollziehen kann, dass er kein Karma erzeugt dabei. Und trotzdem eine Änderung bewirkt, die aber dann eben eine Metamorphose ist, die wirklich das Alte in das Neue einfach überführt, ohne dass dieses Zerbrechen stattfindet. Dieses Zerbrechen der alten Strukturen ist es eigentlich, was das Karma erzeugt. Also das ist wahnsinnig schwer. Und natürlich, der ganze Gralsimpuls hängt auch damit zusammen,
wenn er vollendet wäre, genau diese Kraft dabei Wege machen zu können. Also Entwicklungen aus dem Vergangenen durch Metamorphose ins Neue zu führen, ohne dass diese karmischen Brüche entstehen. Und dadurch heilend zu wirken, nicht nur im Einzelmenschen, sondern auch im sozialen heilend zu wirken. Also der Gralsimpuls ist ja vor allem auch ein Impuls, der im Sozialen heilend wirkt. Und eben gerade, weil er auch so stark mit den Ätherkräften arbeitet und die Ätherkräfte sind es, die im Sozialen ganz, ganz wesentlich sind. Also wir brauchen eigentlich heute unheimlich stark in den gesellschaftlichen Zusammenhängen diese Ätherkräfte drinnen. Und denen ganz stark entgegenarbeitet, aber der arimanische Impuls, der halt alles verwalten will und alles organisieren will vom Verstand her. Und schaut euch an, wie das eskaliert, eigentlich die Reglementierung, die immer stärker wird. Die Gesetzesflut, die da ist, das ist was extrem Arimanisches. Ich meine, das fängt natürlich, es fängt in der Römerzeit fängt das an, die bringen schon diese. Während die Griechen mehr das Luziferische hatten, bringen die Römer schon ganz stark das Arimanische herein. Und namentlich eben in dem juristischen Denken. Ihr wisst, ich habe das öfter gesagt, das setzt sich aber fort in die Theologie zum Beispiel. Im Grunde ist das theologische Denken ein juristisches Denken. Namentlich mit seiner Blüte dann letztlich in der Scholastik. Da kommt zwar immer noch ein geistiger Inhalt hinein, aber das Denkmittel, eben das Einzige, das man zur Verfügung hat, ist das von den Römern erworbene juristische Denken. Und ich meine, das ist in gewisser Weise auch der innere Kampf, den der Thomas von Aquin führen musste. Und wo er dann am Ende seines Lebens sagt, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Weil er hat, ja auch während seines ganzen Lebens noch, da ist was da. Er erlebt das Geistige in gewisser Weise noch. Aber nicht so bewusst, dass es schon Imagination wird. Es ist eine gewisse Inspiration da, aber er muss sie mit den Gedanken formulieren, die heute halt als Werkzeug vorhanden sind. Und das ist dieses juristische Denken. Das greift er auf. Das ist auch seine Aufgabe, dass mit noch einem geistigen Inhalt zu füllen, aber danach reißt es im Grunde schon ab. Danach bleibt nur mehr die Hülle über. Und das alte juristische Denken wird das heutige wissenschaftliche Denken immer mehr. Das wirtschaftliche Denken genauso. Und Wissenschaft und Wirtschaft ist heute sehr eng miteinander verbunden. Und die Geisteswissenschaften existieren im Grunde als Wissenschaft vom Geistigen sowieso nicht. Muss man auch ganz deutlich sagen, also das heute, was an den Universitäten ist, ist Verwaltung dann von Archivmaterialien. Also das heißt, da ist vom Geist nichts mehr drinnen. Während die Naturwissenschaften, die haben die Chance, bis zu einem gewissen Grad an die Grenze zu kommen, wo sie zumindest ans Untersinnliche stoßen, aber dort übers Materielle hinauskommen, wo eine andere Welt auftaucht und an dem sie sich bewähren. Also der eigentliche Bremsschuh sind heute die Geisteswissenschaften in Wahrheit. Also die verhindern den Zugang zum Geistigen, viel mehr als die Naturwissenschaften.
Das heißt Theologie, Philosophie.
Theologie, Philosophie, die sind am ärgsten im Grunde. Also das ist der ärgste Widerstand. Von dort her kommt er. Theologie ganz stark, das ist ganz deutlich. Also da ist immer mehr die Tendenz, da alles Geistige rauszuhalten. Und das nur als dann fernen Punkt Gott, der völlig unbegreiflich irgendwo ist, auf dessen Gnade man sozusagen angewiesen ist, und der im Grunde nicht weiter erkennbar ist. Und wo ja ganz deutlich klargelegt wird, das ist allerdings eh schon länger, aber der radikale Wesensunterschied letztlich zwischen Mensch und Gott, da ist eine Kluft dazwischen, die für den Menschen nicht überbrückbar ist.
Das ist also ganz wesentlich theologische Lehre. Und alles, obwohl der Mensch natürlich nach dem Bild Gottes geschaffen ist, aber trotzdem ist die Kluft. Also von seiner Seite aus kann der Mensch den Zugang nicht finden. Und das ist eine ganz krasse Einseitigkeit, und daraus resultiert aber in der Folge, dass überhaupt beim Menschen alles Geistige und mittlerweile auch alles Seelische herausgeschmissen wird. Habe ich das eh schon oft gesagt, weil ich es eigentlich erschütternd finde, dass in der Theologie praktisch die gültige Lehre heute ist, dass es auch also das Seelische als etwas Unsterbliches nicht gibt. Also mit dem Konzil von Konstantinopel 869 ist der Geist abgeschafft worden. Wir haben es geschafft im 20. Jahrhundert, da hat es begonnen, auch die Seele abzuschaffen. Jedenfalls einmal die unsterbliche Seele, und ja, während der Verkörperung gibt es schon so irgendwas, das werden sie auch noch rausschmeißen. Weil dann sind sie d'accord mit der Naturwissenschaft, die natürlich von dem einfach nicht spricht. Und mit einem gewissen Recht, was soll ein Physiker jetzt über die Seele spekulieren, das ist nicht seine Aufgabe, obwohl gerade die Physiker dann an die Grenze kommen, wo sie sehr wohl ans Geiste gestoßen. Und dann nur sagen, gut, methodisch, da müsste eigentlich jetzt was anderes anschließen. Dafür bin ich eigentlich als Physiker nicht zuständig. Und dann ist er ehrlich. Und wenn er sagt, das kann ich mit meinen Mitteln nicht erforschen. Sehr sicher, mit einem Messinstrument werde ich die Seele nicht messen können. Also wenn ich als Physiker ehrlich sage, das entzieht sich meinem Zugriff, ich muss dort eine andere Methode anwenden, dann hat er ja recht. Nur die Geisteswissenschaftler, die eigentlich zuständig sein sollten dafür, die fangen damit nichts an. Und die schaffen jetzt also mittlerweile das Seelische auch ab. Ich meine, die Psychologen haben es schon längst im Grunde abgeschafft. Es ist nie so hundertprozentig ausgesprochen, aber de facto, was die Seele wirklich ist, darüber redet man nicht. Es gibt halt so gewisse Erscheinungen, aber es ist ein bisschen, man tut so als ob. Da fangen die Probleme an. Also in der Theologie wird das bald ganz draußen sein, selbst beim verkörperten Menschen. Wie gesagt, die unsterbliche Seele, das ist schon weg. Das ist schon weg, und man argumentiert sehr gut, man sagt, es geht ja nicht um ein Fortleben des Seelischen, sondern es geht um die Auferstehung, die einem durch Gott dann irgendwann zuteil wird, aus purer Gnade, ohne Verdienst des Menschen letztlich. Und man möchte loswerden auf jeden Fall diese alte griechisch-heidnische, platonische Anschauung, wo da die Seele ohne Leib weiterlebt sozusagen. Das kann man sich nicht vorstellen. Wobei ja die Theologen von der Auferstehung in Wahrheit null Vorstellung haben. Null. Also da kann man nachlesen, was man will, also namentlich in der neueren Theologie. Es geht immer darum, also man betont die Auferstehung gegenüber der Unsterblichkeit der Seele. Aber wenn dann die Frage kommt, was ist denn eigentlich gemeint mit der Auferstehung? Ja, Auferstehung des Leibes. Auferstehung eines, ja, aber was eigentlich? Das entzieht sich dann schon ziemlich der näheren Beschreibung. Also eines Geistleibes vielleicht irgendwie oder was, aber sind sie natürlich klarerweise bewusst, dass sie in Wahrheit nichts darüber sagen können, nichts darüber wissen. Aber dass sie natürlich vertrauen darauf, als Gläubige, dass das so passieren wird. Aber es entzieht...
Interessant finde ich ja. Unser ganzer Marienkult in der katholischen Kirche. Eigentlich könnten sie ja über die Maria Sophia, könnten sie ja hinkommen.
Ja. Das wäre richtig, aber ich fürchte, dass also gerade die die Auffassung an Maria gegenüber, dass da auch nicht das...
Nein, das wird ja angewinselt und angewinselt.
Ja, genau.
Diese Gnade herbeizuführen.
Ja.
Oder sogar für uns sie zu erbitten.
Ja, genau. Genau, und das ist eigentlich ein völliger Missbrauch. Ich meine, das ist natürlich, ich meine, es ist ja auch irgendwo mit entstanden, halt aus dem Bedürfnis vieler Gläubiger und so weiter. Das ist halt das Anwinseln, ist halt einmal da. Und anstatt da was Richtiges hinzusetzen, gibt man dem einfach nach irgendwo, aber schon lange. Ich meine, muss man dazu sagen, das geht schon lange. Und aber den wirklichen Sophia-Gedanken, also ist sehr, sehr, sehr in den Hintergrund geraten. Natürlich gab es immer wieder Theologen, die wissend waren und Dinge, aber das ist nicht das geworden, was dann die wirklich verdeutende Lehre ist. Also da wäre es. Und heute eben überhaupt, wo man das Seelische ganz abschaffen will, also ist. Wäre das so der ganz falsche Gedanke aus Ihrer Sicht heraus?
Ein boshafter Ausspruch, die Seele wird jetzt ersetzt durch die Affen.
Ja.
Von denen wir abstammen.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Das
ja, ja.
In
ja.
Den Grundschulen.
Ja, 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 natürlich. Natürlich. Das ist das Problem und die Kirche natürlich, oder die Theologen, sagen wir mal, die Theologen als erstes, versuchen halt auch den Weg zu gehen, mit der Naturwissenschaft nicht in Konflikt zu kommen. Sogar ganz bewusst äußerlich ein ganz materialistisches Spiel zu haben. Ich meine, wie viele Jesuiten sind ausgezeichnete Naturwissenschaftler? Mhm. Und nämlich vollkommen materialistische Naturwissenschaftler. Die suchen nicht was Spirituelles drin, sondern die sagen gerade, das ist herausgefallen eigentlich aus dem Ganzen. Und das kann man auch und muss man eigentlich als Totes akzeptieren. Wenn ich da sozusagen anfangen will, drin auch Gott zu suchen, da wird es nämlich dann ungut. Ihr wisst vielleicht, da gab es im 20. Jahrhundert den Théa de Chardin.
Ja, den habe ich jetzt auch gedacht.
Der war ein Paläontologe und also Naturwissenschaftler, aber im Jesuit auch. Also im Jesuitenorden. Und wie es den angefeindet haben und was der für Schwierigkeiten gehabt hat, weil er ein spirituelles Weltbild dann vertreten hat und eben gerade auf den Spuren Gottes sozusagen gewandelt ist, die in der Erdgeschichte drinnen sind, in der Menschheitsentwicklung drinnen sind und daraus ein geistiges Weltbild entwickelt hat im Grunde. Der zwar Steiner nicht kannte, aber Blavatsky kannte ja die Schriften, also die Geheimlehre kannte er. Und jedenfalls ein sehr eigenständiges Bild, jetzt ob es jetzt so im Detail stimmt oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber der gesagt hat, das spricht also eindeutig dafür, da wirkt Geistiges drinnen und für das wurde er angefeindet. Also das heißt, die Theologen wollen nicht, dass man im äußerlich naturwissenschaftlich Erforschlichen irgendwo die Spuren des Geistigen findet. Da wird es schon wieder unheimlich. Sie wollen also den völlig von der Welt abgetrennten Gott. Weil sonst ist auch schon wieder, na dann ist es ja vielleicht Pantheismus, Gott ist ausgegossen in die Welt. Das darf schon gar nicht sein, daher schimpfen sie auf den Goethe so, weil der war ja Pantheist, sagt man halt. Also der Goethe passt schon gar nicht. Also Gott möglichst weit wegrücken von unserer Welt. In Wahrheit heißt es. Also das ist das Bild und das sind alles also absolute Antikralsimpulse. Also das sind Impulse, die einseitig eine alte Abelströmung verfolgen wollen, also das heißt es nicht herunterbringen wollen, aber dafür unten das Feld total dem Avemann überlassen. Also das ist das Gefährliche und das heißt, das ist auch so ein merkwürdiges und unheiliges Zusammenspiel von Luzifer und Ahriman. Weil das eben da ganz wegrücken und wo, das ist was sehr Luziferisches. Aber das Werkzeug dazu, das Denkwerkzeug dazu und was man in der Praxis tut, ist total arimanisiert. Das sieht man ja auch in der Versteinerung der ganzen Kirche drin. Also in den ganzen Strukturen. Die Beweglichkeit ist ja nicht vorhanden. Und da kann auch kein Papst im Grunde ankämpfen dagegen. Das System ist so starr, dass Entscheidungen über viele, viele Jahrhunderte nur änderbar sind. Was heißt änderbar? Gar nicht einmal änderbar, wenn es einmal wirklich kristallisiert ist, kann man es gar nicht mehr ändern, aber viele sind in Schwebe noch. Also, weiß ich nicht, das Dogma dann von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel, also das heißt, dass die Auferstehung für Maria stattgefunden hat, das ist was im 6. Jahrhundert begonnen hat und was im erst in unserer Zeit im Grunde dann wirklich als kirchliches Dogma festgeschrieben wurde, also als päpstlicher Erlass. Das muss man sich denken, das sind weiß ich nicht, 1400 Jahre bald Kirchengeschichte, die dazwischen liegen, bis man sich also einig geworden ist, das festzuschreiben, was aber eigentlich damals schon angedacht war. Also so lang dauert der Denkprozess da. Also das heißt, spricht die juristische Streiterei drum. Also das sind alles nicht Gralsimpulse. Also nämlich, wo bleibt es hängen? Also es bleibt auf dem alten Niveau. Dumpfheit, Zweifel, Selde. Aus der Dumpfheit ist es irgendwo rausgekommen, aber es bleibt im Stadium des Zweifels, des Zweifels drin. Und das ist, also man könnte mal sagen, das ist das Verstandesseelenelement, das aber nicht Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln.
Das dekadent wird.
Also man könnte sagen, die Dumpfheit, das weist noch auf die frühere Zeit der Empfindungsseele zurück. Also wo man geistige Erlebnisse überhaupt nur in Abwesenheit des Ich wirklich haben konnte, wie es eigentlich bei der alten ägyptischen Einweihung eben noch der Fall war. Das ist ja gerade das, was um das dem Mysterium-Drama geht, dass eben da fälschlich oder bewusst halt das Ich jetzt plötzlich zugelassen wird und da kommt aber mehr das Ego rein und dann geht das Ganze schief. Also in der altägyptischen Einweihung war das Ich eben ausgeschlossen, Punkt. Und das ist eigentlich der Zustand der Dumpfheit. Und dann geht es eben in der griechisch-lateinischen Zeit langsam hinein in den Zweifel, namentlich eben im Ägyptischen. Den Zweifel, die Entzweiung auch, und das juristische Denken geht um nichts anderes. Also um die Entzweiung und den Ausgleich natürlich auch, aber jetzt mit ganz den irdischen Kräften des Menschen, ohne Inspiration, sondern mit Regeln einfach, die man aufstellt, die man sehr kämpft, um die man kämpft, um die man streitet irgendwo. Naja, was wir bis heute haben, die ganze Politik läuft so. Musste auch sein. Ich meine, es wäre fatal heute, oder ist fatal, wenn man heute jetzt sozusagen sehr hofft, dass ich hole mir jetzt als Staatsmann die Inspiration, dann bin ich wahrscheinlich der größte Diktator. Also weil die mit dem kommen, sind am meisten die Inspiration dann nicht wirklich haben, sondern sich ausgeben dafür. Und
die Gegeninspiration.
Das ist dann die Gegeninspiration, weil die kommt dann nur von den Gegenmächten. Also das heißt, das ist gefährlich. Daher ist es schon richtig, dass das Rechtssystem jetzt wirklich Menschenangelegenheit geworden ist. Und wir müssen das finden, aber das heißt, wir müssen aus unserem Ich heraus, und das ist eben jetzt der Zustand der Selde, wo wir uns mit dem Geistigen verbinden, eine moralische Intuition entwickeln, mit dem vollen Ich-Bewusstsein und aus dem heraus handeln und aus dem heraus auch die Welt zu gestalten irgendwann. Wenn das wirklich einmal ganz der Fall wäre, dann würden wir nicht einmal mehr die alten Gesetze brauchen. Ich meine, dann würde sich das aufheben. Ich meine, es gab einmal einen Zustand in der Menschheitsentwicklung, wo es die römische Gesetzgebung noch nicht gab, so lange ist das auch noch nicht her, und alles, was vorher war, hat einen anderen Charakter. Es wird es einmal nicht mehr geben. Also man muss nicht glauben, dass in sicher etwas fernerer Zukunft, dass das alles genauso laufen wird wie da, sondern man wird dann auch haben den nicht nur die moralische Intuition, sondern mit der verbunden auch die Wahrnehmung oder das Bewusstsein, welche karmischen Folgen meine Tat hat. Aber das schildert ja Rudolf Steiner auch sehr deutlich, wie das eigentlich in unseren Tagen schon beginnt aufzutauchen, also dieser karmische Vorblick sozusagen. Also das heißt, dass ich die Konsequenzen meiner Tat geradezu als Bild vor mir sehe, nämlich was als Ausgleich notwendig ist. Das hängt in Wahrheit sehr stark mit der moralischen Intuition zusammen, also mit dem zu spüren auch, welche Folgen das hat, ob ich das jetzt karmische Folgen schon bewusst nenne oder nicht, aber es ist ein Erlebnis dabei, welche Konsequenzen die Dinge haben. Also das hängt natürlich auch mit dem Gralsimpuls zusammen. Und ein Wesentliches ist aber jetzt auch noch, und das ist jetzt ein ganz anderer Aspekt, den Rudolf Steiner schildert, den kosmischen Aspekt dieser ganzen Gralsgeschichte. Sozusagen, wo finde ich im Kosmischen den Gral? Und er schildert das also anhand der Frage, also wodurch wird der Parsifal Gralskönig, dessen Name sozusagen in die Gralsschale eingeschrieben ist, und wo ist das zu lesen? Und da geht es eben nicht um irgendein Becher oder irgendeine Schale oder so etwas, die ich auf Erden finden kann, sondern die muss ich woanders suchen. Ihr werdet es wahrscheinlich eh schon wissen, wo man's suchen muss. Aber es hängt zusammen mit dem auch, und Steiner schildert es ja sehr deutlich, dass er auf diese Frage gekommen ist im Zusammenhang mit der sogenannten nordischen Gralserzählung. Also die im Wesentlichen sich eher an die Erzählung von Gaultier de Troyes anschließt, aber eben eine eigenständige, trotzdem nordische Fassung ist, die vermutlich auch etwas später entstanden ist. Also man kann sehr deutlich nachweisen, dass sie eben auf den Texten von Troyes beruht. Aber im Nordischen natürlich manche andere Aspekte hineinbekommt, und da wird eben der Gral vor allem bezeichnet als die herumwandelnde Wegzehrung. Also da ist der Grundgedanke des Gral drinnen, der also diese Ernährung, wie auch immer, des Gralskönigs, des Eigentlichen oder des Vaters, der da im Hinterstübchen ist, also der diese reine Nahrung bekommt.
Du meinst den Titel?
Ja, genau. Mhm. Genau. Und weil das ist ja der im Kämmerchen da hinten ist. Das ist also nicht der verwundete Gralkönig, sondern das ist der wirklich jetzt von den reinsten Gralskräften gespeist wird. Während außen ja die Hirschkuh und was.
Wie heißt
der? Titurel.
Titurel.
Nein, es gab eigentlich den Titurel, es gab den Frimutel, das ist ja der Sohn des Titurel. Und dann gibt es erst unseren Gralskönig, also dem der Parsifal direkt begegnet einmal zunächst.
Und
Amphortas.
Der Amphortas, ja genau. Und also, dass der Gral etwas mit diesen Lebenskräften, mit diesen Ernährungskräften, sozusagen den reinsten Ernährungskräften zu tun hat, das wird schon deutlich, aber in der nordischen Gralserzählung wird es eben direkt so genannt, die hinwandelnde Wegzehrung, wenn man es...
das war eine schöne... Das nennen sie Gangandagreda.
Genau. 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 Und das ist jetzt die Frage, wo findet man das? Was ist das eigentlich? Und da kommt eben, muss man sich vielleicht auch jetzt im Bewusstsein halten, die Gralsgeschichte oder das, was durch die Gralsgeschichte ausgedrückt wird, womit hängt es zusammen? Es hängt also natürlich mit dem Ostergeschehen zusammen. Also das heißt mit dem ganzen Geschehen der Karwoche und dann natürlich mit dem Abendmahlsgeschehen. Der Erzählung nach ist ja das Gralsgefäß in gewisser Weise das Gefäß, in dem das Blut Christi dann aufgefangen wurde. Also wie man erzählt eben von Josef von Arimathea und wie das dann weitergebracht wurde. Aber das sind natürlich in gewisser Weise Bilder, die für noch etwas ganz anderes stehen. Und wo ist das Vorbild eigentlich dieser Gralsschale? Und da muss ich denken, wann ist Ostern? Wann ist Ostern? Ostern ist... am Sonntag nach dem, also der Ostersonntag ist der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das ist das Wesentliche daran. Und immerhin die Kirche hat wenigstens das Gespür gehabt, das beizubehalten. Mhm. Und sogar so, dass das eigentlich ein wesentlicher Impuls immer war, weil damit haben sie sehr viel also an astronomischer Forschung und so weiter durchaus gefördert, um genau das Osterdatum festlegen zu können, dass das ja nicht also der falsche Sonntag dann ist. Weil manchmal ist es so ganz knapp dran, ist es jetzt schon Vollmond oder nicht, und das ganz präzise festzulegen, war also ganz wichtig, und dahinter steckt aber wirklich eben ein geistiger Impuls, weil diese Gralskräfte eben zusammenhängen mit diesem Frühlingsvollmond, beziehungsweise mit dem folgenden abnehmenden Mond, der es ja ist. Wir haben es jetzt, also wenn vorher der Frühlingsvollmond ist, fällt die Osterzeit immer in den abnehmenden Mond hinein. Und das heißt, wo ich den Zustand habe, dass ich eben nicht mehr Vollmond habe, sondern dass ich eine größere oder kleinere Mondsichel habe. Und die geistigen Kräfte, die geistigen Sonnenkräfte wirken gerade durch den nicht beleuchteten Teil des Mondes. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das heißt, was von dort, von den Sonnenkräften über den Mond, aber jetzt nicht eben als äußeres Licht reflektiert wird, sondern durch den unbeleuchteten Teil durchgeht, also das, was an Licht, Sonnenlicht durchgeht, sozusagen an geistigem Sonnenlicht durchgeht, um das geht es bei den Gralskräften ganz, ganz wichtig, in Verbindung mit dem, mit, das müsste man jetzt noch dazu sagen, mit den Christuskräften, die aber ja jetzt in der Erde sind. Weil es ist nicht mehr so, dass das die alten Sonnenkräfte einfach sind, sondern es ist die Zusammenwirkung eigentlich von Sonne, Mond und Erdenkräften. Also wenn man sich das anschaut, dann habe ich die Sonne, wir zeichnen es symbolisch, dann habe ich da die Mondenkräfte, da ist der Mond. Da ist er beschienen von der Sonne, der andere Teil da, das wäre der unsichtbare Teil. Also der ist hell erleuchtet
du zeichnest jetzt den zunehmenden Mond.
Ich, ja, wir müssen auf die andere Seite.
Ja.
Können wir auch machen. Also in dem Fall bei der Skizze hätte es, wäre es jetzt nicht so ein Problem, aber so ist es dann weniger missverständlich. Also nehmen wir da die beleuchtete Seite des Mondes und da die Erde. So, jetzt habe ich da die äußeren Sonnenkräfte. Die werden reflektiert. Das sieht man jetzt natürlich an der Zeichnung nicht, dass die natürlich auch Richtung Erde gehen, ein Teil davon. Aber das Wesentliche, die geistigen Kräfte sind die, die da durchgehen. Also das heißt, die durch den Mond hindurchgehen, das sind die eigentlichen, die für die Gralsgeschichte wichtig sind. Also nicht die äußeren. Aber noch etwas ist wichtig, dass der Christus ja da drinnen sitzt. Und das heißt, es ist genauso wichtig, die Kräfte, die von da entgegengehen. Äußerlich sichtbar dann schön in dem Bild eben dieser Mondsichel mit dem, wenn man genau schaut, sichtbaren dunklen Teil. Mhm. Aber warum ist der sichtbar? Der ist nicht sichtbar wegen der Sonne, weil es das direkt beleuchtet, sondern es ist eigentlich das Erdenlicht, die Rückstrahlung der Erde ist es. Also die hält das auf, dass man auch den dunklen Teil des Mondes sieht. Dass es eben im Wald nicht nur sichtbar ist, sondern dass die Hostie in der Schale sichtbar wird. Die Hostie, die ist nämlich nichts anderes, als die bildet das nach, das Symbol. Das heißt, das kirchliche Symbol ist ja ganz wichtig. Das ist im Grunde die Gralsschale, das ist die Gralsschale, aber das eigentlich Geistige drinnen ist das. Und das ist der Zusammenstrom aus den Sonnenkräften, aus den Geistigen, die durchgehen, mit den durchchristeten Erdenkräften, die entgegenwirken. Und das heißt, da wirkt mit die ganze Verwandlung des Erdinneren. Und das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, der im Gange ist, der ist überhaupt im Grunde erst am Anfang ist, irgendwo. Und der seine Vollendung nur dadurch erfährt, nicht eben nur durch den Christus allein, sondern durch das, was die Menschen auch mit tun, indem sie sich mit dem Christus verbinden. Also das ist das eigentliche Gralsgeheimnis, dass diese Wirkung da ist und dass es sich nur vollziehen kann, wenn der Mensch oder die Menschen eben mit ihrer Ich-Kraft mitmachen und sich verbinden mit dem Christus. Also das ist das, was uns da entgegenkommt. Und aus dem entsteht diese Erneuerung, die wir brauchen, wo eben diese Ätherkräfte jetzt verwandelt werden und dieses vor allem auch neue geistige Denken der Zukunft erzeugen werden. Das sozusagen mit den Blutskräften verbunden ist, die ätherisiert werden im Herzen, mit denen sich die Christuskraft verbindet, in der auch die eigene Ich-Kraft wirkt. Und wenn dieses neue Denken sich entwickelt, dann kommen wir dorthin, was eigentlich mit Selde gemeint ist. Dort kommen wir hin, also ein bewusstes sich verbinden mit vollem Ich-Bewusstsein mit dem Geistigen, sprich also der Geisteswissenschaft in Wahrheit. Also das ist der Kerngedanke. Und der nächste Gedanke ist dann, dass mit dem Verwandlung da da der Erde drinnen, das da hängt dann der Keinsimpuls auch sehr stark zusammen. Das werden wir dann das nächste Mal uns anschauen. Also weil das Rosenkreuzerische, was dann im Grunde auf dem aufbaut, kommt aus der Keinsströmung heraus. Genauso wie die Templer zum Beispiel, wenn man am Wochenende da die Templergeschichte auch gemacht hat. Also das geht genau in dieselbe Richtung. Und im Grunde auch der Gralsimpuls. Der Gralsimpuls ist kein abelitischer Impuls, sondern der hängt genauso mit dem Verwandlung der Erde zusammen. Und in dem stehen wir irgendwo mit unserer Anthroposophie eben drinnen in dieser Strömung. Das ist eben die Form, wie es jetzt in unseren Tagen möglich ist. Es wird sich alles wieder ändern und weiterentwickeln, natürlich. Aber das Wort Anthroposophie drückt ja so schön aus, dass wir ganz zentral mittun müssen. Neben vielem anderen, was es ausdrückt. Aber es zeigt sehr deutlich an, dass es auf den Anthropos ankommt und den leider Gottes, der wird halt immer mehr verloren. Also wenn auch schon die Theologie im Grunde wirklich verliert. Weil sie dem Menschen also nicht in Wahrheit zugesteht, aktiv an dem Prozess teilnehmen zu können, sondern hundertprozentig Gnade von oben. Und das ist ein Problem. Ja, in diesem Sinn werden wir dann das nächste Mal hineintasten uns in die Kain- und Abel-Geschichte, die im Grunde als Imagination, als Fortsetzung dessen sich ergibt. Ganz wesentlich. Und wir werden dann auch kennenlernen, dass in der Bibel eben nur die eine Hälfte der Geschichte geschildert wird, dass die noch eine zweite Hälfte dazu hat, die für uns heute sehr wesentlich auch wird. Es gibt nämlich sozusagen so ein Spiegelbild dazu, das ganz wesentlich ist. Aber
dann das Bild, dieses Kunstbild.
Ja.
Da hat Bitte. Jemand ein Buch geschrieben, Der neue Kain.
Ja.
Und das ist der Thomas Mayer in Basel.
Ja.
Und da ist die schöne Bild drin.
Fein.
Zu der Zeichnung eine Frage.
Ja.
Die Sonnenkraft, ist das nicht auch ident mit dem Christus?
Naja, aber nur ursprünglich ja. Ursprünglich, also nur ist es jetzt, ist der Christus ja jetzt mit der Erde verbunden. Und das ist natürlich Sonnenkraft in gewisser Weise, aber jetzt in der Erde drinnen. Und da sind verblieben die restlichen Elohim, wenn man so will. Abgesehen vom Jahwe, der nach wie vor mit der Mondensphäre zu tun hat. Also das heißt, wir hätten hier die sechs anderen Elohim, wir hätten hier Jahwe, und hier Christus, also das
findet
man aber so schön. Ja, da ist Jahwe, da sind die Elohim und da ist Christus. Und es hängt eben schon sehr stark zusammen mit der Zusammenarbeit aller dieser Kräfte.
Sechs Elohim.
Bleiben auf der Sonne. Genau.
Der eine geht zum Mond. Und wenn du sagst, oder nicht wenn, du sagst, die sollen oder werden oder tun das
ja
schon, zusammenarbeiten, der Christusstern, das haben wir hier behandelt, ja, ist der Siebenstern.
Ja, genau.
Und da werden die Elohim-Kräfte wieder zusammengeführt.
Werden sie wieder zusammengeführt. Weil es hat eine gewisse Trennung gegeben, eben nach dem Sechstagewerk, wo halt plötzlich dann einmal Jahwe Elohim im Wesentlichen auftritt. Wobei auch tatsächlich ein gewisser Gegensatz entstanden ist. Das kommt eben in der Tempellegende zum Beispiel sehr deutlich zum Ausdruck, die mit der Kain- und Abel-Geschichte zusammenhängt. Das werden wir auch besprechen. Wobei aber der Jahwe, das haben wir eh schon öfter gesagt, in Wahrheit der Sprecher dieser ganzen Gemeinschaft war, die das Sechstagewerk vollbracht hat. Und er ist gerade dadurch fähig geworden, dann diese Aufgabe als Monden-Elohim zu übernehmen, weil er der Sprecher der ganzen Gemeinschaft war, in gewisser Weise, durch die der Christus wirkt. Mhm. Also beim Sechstagewerk, ab dort, wo das Wort spricht, die Elohim sprachen, es werde Licht, ab da fangen sie zu sprechen an, aber da spricht der Christus durch sie. Und am Ende des Sechstagewerks sind sie so weit, dass sie ein Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt haben, das höher als das Bewusstsein jedes Einzelnen ist, aber Sprecher dieses Bewusstseins ist Jahwe. Also der ist sozusagen der Höchstentwickelte. Also wenn eine Gruppe von Menschen bei einer, der ist, der die Dinge dann aussprechen kann, die alle anderen empfinden irgendwo, aber er kann es formulieren. Und das bereitet vor den Abstieg des Christus auf die Erde. Also eigentlich ab dem Moment, wo Jahwe jetzt da die Mondensphäre übernimmt, beginnt auch der Abstieg des Christus.
Das heißt, der Abschied des Christus aus der Sonne.
Ja, genau.
Und es gibt so eine berührende Beschreibung von Rudolf Steiner.
Ja.
Wo er sagt, ich kann das jetzt nur menschlich ausdrücken.
Ja, ja, ja.
Sagt er, die Sonnengeister trauern um den Verlust oder um das Weggehen des Christus.
Richtig.
Aus der Sonne.
Ja, ja, ja.
Das ist sehr schwer, sich überhaupt
das ist, Das ist wahnsinnig schwer. Ich meine, das Ganze hängt mit einer riesigen Problematik zusammen, die eigentlich schon mit dem alten Mond begonnen hat, dass dort die eigentliche Hauptentwicklung nicht mehr auf dem Stern sozusagen stattfindet, der den höchsten Entwicklungsstand hat, sondern auf einem Separatplaneten. Mhm. Und das ist mit der Erdentwicklung eben genauso. Und jetzt kommt das Großartige, dass sich also der Führer, wenn man will, der Sonnensphäre, der eigentlich ja sogar noch weit darüber hinaussteht, aber immerhin durch die Sonne wirkt, dass der sich verbindet ganz mit der Erde. Und der Jahwe macht sozusagen den Zwischenschritt irgendwo, weil die Erden-Mondensphäre, das hängt natürlich auch insgesamt mit dem Bereich zusammen, der alte Mond irgendwo war, wenn das jetzt kosmisch ein bisschen weiter hinausreicht darüber. Aber das sind die Elemente, die damit verbunden sind. Und also das ist so ein Zwischenschritt, der ganz wesentlich ist.
Da haben Sie schon einen kosmischen Kunstgriff gemacht.
Das ist ein gewaltiger Kunstgriff. Und heute stehen wir halt in der Zeit, wo wir da wirklich ins Innere reinschauen müssen. Also das geht sozusagen weiter, zuerst einmal an die Oberfläche, aber jetzt geht es auch durch, also das zu durchschauen und diese geistige Sonnenkraft da hineinzutragen und aber genauso das, was dadurch entsteht, der Verwandlung dessen, es irdisch zu machen sozusagen, aber im guten Sinn jetzt irdisch zu machen, das heißt mit der Ich-Kraft zu durchziehen, das wieder zurückzuschenken. Letztlich an den Kosmos auch irgendwo. Weil mit dem beginnt zugleich also das, wo der Erdenplanet selber dem Kosmos etwas zurückzuschenken beginnt. Bis dahin war er empfangender. Er ist jetzt in der Phase, wo er schenkender wird, mit auch. Es ist noch nicht das Überwiegende, aber es wird immer mehr kommen müssen. Und das hängt wesentlich von dem ab, was wir auch nicht tun. Also das bereichert den Kosmos oder eben nicht. Und das geht eben nur, indem wir wirklich jetzt an die Aufgabe herangehen, dieses ganze Erdenkarma zu verwandeln in etwas Ding. Weil die Erde ist eigentlich im Grunde nichts anderes als das kristallisierte Erden-Menschheitskarma. Das macht eigentlich unseren Erdplanet. Nach dem spazieren wir herum. Also das ist alles unser Karma, auf dem wir gehen. Und wir haben die Aufgabe, das so zu verwandeln, dass das einmal ein Geistiges wird. Das ganze Zeug da.
Danke.
Ja, es ist im Grunde alles die Schlacke, die wir zurückgelassen haben durch unsere Dinge, die uns misslungen sind, sagen wir es vorsichtig so.
Der Armen, der sagt im Mysteriendrama, da verwendet er einmal den Begriff Zeug.
Ja, genau.
Er sitzt in seinem eigenen Reich,
genau.
Glaube ich, mich zu
erinnern. Ja, genau, da regnet so das Zeug herunter. Ja, ja. Ja.
Oh, ein Zeug herum.
Genau.
Genau. Oder ein Spielzeug.
Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das vom Zeug spricht er jedenfalls, ja. Ja. Das
wäre mein Spielzeug?
Ja, sicher. Für mich ist das alles Spielzeug.
Tant ist das Gebilde von Menschenhand.
Er rechnet, er sitzt in seinem Kammerl und rechnet.
Genau.
Und er rechnet immer wieder denselben Fehler und das merkt er nicht.
Ja,
richtig. Und das drückt sich doch dann aus mit dieser These, die er aufstellt. Zwölf Menschen.
Ja, genau.
Die kann man durchgehen. Da
und dann habe ich alles, ja.
Aber wenn man an den 13. kommt, ist das derselbe wie der erste.
Genau.
Und da sitzt der Fehler.
Da sitzt der Fehler, richtig. Da sitzt der Fehler.
Und er merkt es nicht.
Ja, kann er aus seiner Wesenheit heraus nicht. Ja.
Mhm.
In diesem Sinne.
Ja, schönes Bild. Mhm.